Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von TachoCast. Ihr hört den Profi-Talk zu Lenk- und Ruhezeiten mit Sascha Walter und Götz Bob. Dieser TachoCast wird präsentiert von Jorla, Ihrem Partner für die Logistik der Zukunft. Ob Fuhrparkmanagement, Telematik, Maut- und Tacholösungen oder digitale Abrechnungssysteme. Jorla ist Ihr Komplettanbieter für die moderne Transportwelt. Jorla. Changes for a better future. Mehr erfahren auf jorla.de.
Sascha.
Gut.
So, heute die nächste Sonderregel. Nämlich, es geht um ein ganz ominöses Thema, das auch vielen gar nicht so richtig bewusst ist, dass es da eine gesetzliche Regelung gibt. Und zwar geht es um eine Situation, wo ich einer Betriebsstätte zugeordnet bin. Also da fange ich normalerweise meine Arbeit an. Und jetzt ist aber eine Sondersituation, dass ich ein Fahrzeug übernehme bzw. zurücklasse an einem anderen Ort. Also ich reise entweder morgens in Anführungszeichen zu dem Fahrzeug hin, von zu Hause sozusagen, das jetzt nicht an der Betriebsstätte steht. Oder ich habe die Situation, dass ich am Ende des Tages ein Fahrzeug irgendwo zurücklasse, auf einem Rastplatz, auf einem Parkplatz im Industriegebiet und von dort aus dann heimfahre. Und dazu gibt es eine besondere Regelung, wie diese Reisezeiten zu erfassen sind. So, jetzt habe ich schon viel.
Das war ja schon kompliziert.
Ja.
Damals ist ja schon im Grunde fast eine ganze Folge gewesen jetzt.
Ja, genau.
Ja,
es ist
okay.
Super komplex,
also
wieder.
Es wird, ja genau, wollte ich gerade sagen, es wird wieder super komplex und wer weiß, was dabei wieder rumkommt, auch zeitlich gesehen. Ich möchte aber kurz, bevor wir direkt reinstarten, wir hatten in der letzten Folge darüber gesprochen, dass wir eigentlich, dass es geplant war, in Geiselwind zu sein beim Trucker-Treff. Leider hat das in diesem Jahr nicht geklappt. Sehr schade. Ich glaube, es war wieder, ich habe ein paar Sachen gesehen, es war, glaube ich, wieder sehr schön. Aber naja, manchmal ist das einfach so. Wir versuchen im nächsten Jahr da zu sein und das wollte ich nur kurz mitteilen, dass das also bei uns schon nicht geklappt hat dieses Jahr.
Ja,
okay, gut.
Umgelaufen.
Fangen wir an. Du sagtest es ja schon, auch hier, ich habe das in den Schulungen immer wieder, diese Frage, was ist denn mit diesen Zeiten? Oder ab wann beginnt denn meine Arbeitszeit? Ne? Also im Zusammenhang die Fahrt von zu Hause zum Arbeitsplatz. Immer wieder. Wo Fahrer sagen, da beginnt doch schon die Arbeitszeit oder mein Arbeitstag.
Ja, man sieht es ja auch, da gab es jetzt jüngst auch wieder EuGH-Urteile. Das ist ein Thema, das natürlich für ganz viele Arbeitnehmer, also das muss man ja erstmal ganz groß sehen, das Thema, weil ganz viele Arbeitnehmer haben ja die Situation, dass sie halt ihren Standort haben, ihre Wohnung, sage ich jetzt mal, und ihren Arbeitsplatz. Ja, bei den meisten ist es ja ein fixierter Punkt. Und dann hat jeder mehr oder weniger mal die Situation, dass die Arbeit nicht an dieser üblicherweise jeden Arbeitstag aufgesuchten Betriebsstätte stattfindet, sondern ich habe eine Veranstaltung, ich habe eine Schulung oder ich fahre zu einem Kunden direkt. Und da kommt ja immer wieder diese Frage auf, wo beginnt denn dann die Arbeitszeit? An der Wohnungstüre oder erst beim Kunden oder erst bei der Veranstaltung, wenn ich dann dort angekommen bin. Vielleicht komme ich um 8:30 dort an. Die Veranstaltung findet aber erst ab 9 Uhr statt, ist dann 8:30 oder ist schon ab der Wohnungstüre oder erst um 9. Das sind diese Fragen, die hier dahinter stecken letztlich, die jeden Arbeitnehmer, der natürlich darauf aus ist, seine Arbeit zu leisten und seine Arbeitszeiten anzufüllen, natürlich von großer Relevanz ist. Und wir haben jetzt wieder die Sondersituation, dass wir natürlich nicht alle Arbeitnehmer anschauen, beziehungsweise müssen wir uns natürlich kurz zu allen Arbeitnehmern äußern. Aber wir haben ja wieder unser Spezialrecht, unser Sonderrecht hier, das Fahrpersonalrecht. Und in diesem Spannungsfeld müssen wir das heute irgendwie über die Bühne kriegen.
Ja, es ist auch wieder spannend, in welchen rechtlichen Grundlagen wir dann wieder rumdüsen und prüfen und müssen nachsehen.
Ja.
Gibt es da eine Erklärung zu? Ne? Wir sind in der 561 2006. Wir sind in der Abgabenordnung. Wir sind im Trace 2 auch wieder. Ist ja keine rechtliche Grundlage, aber der Hinweis zu den Kontrollen. Wir haben wieder eine entsprechende Leitlinie zu der 561 2006. Also es ist immer spannend, Weil ich glaube, dass die meisten immer nur denken, naja, da steht in irgendeiner Verordnung oder in irgendeinem Gesetz. Aber das ist ja gar nicht so. Man muss immer verschiedene rechtliche Grundlagen zusammenfügen, um am Ende auf das eventuelle richtige Ergebnis zu kommen. Ob das nachher richtig ist, das wissen wir ja auch noch gar nicht. Mhm. Ne? Und auch hier denke ich immer drüber nach, Mensch, bei den Schulungsanbietern, habt ihr das alles auf dem Schirm? Also wenn ihr über Lenk- und Ruhezeiten sprecht, seid ihr vielleicht nur in der Fahrpersonalverordnung oder seid ihr nur in der 561/2006? Berücksichtigt ihr eigentlich auch das andere alle?
Ja, weil
es ist schon irre.
Ja, und das ist ja so bunt. Also es gibt ja 348 Millionen Einzelfälle nachher, weil so ist es normal und dann gibt es diesen Einzelfall und jeden Einzelfall. Und dein Punkt ist ein ganz wichtiger. Also wird über dieses Thema A kommuniziert gegenüber den Betroffenen, also gegenüber den Fahrern und den Unternehmern. Haben die das auf dem Schirm? Da erlebe ich auch eine sehr große Diskrepanz. Und wo ich es auch mal ganz krass festgestellt habe, ist vor vielen Jahren durfte ich mal bei so einer Großkontrolle dabei sein und von der Polizei und Zoll und Balm, also BAG hießen sie ja damals noch. Und da hatten wir auch zum Beispiel mehrere Fahrer, die eine, ich sage jetzt mal, ausländische Staatsangehörigkeit hatten. Und genau über diesen Fall müssen wir nachher auch noch reden. Und da habe ich das auch mal da ein paar Kontrollbeamte gefragt, ob sie das eigentlich auf dem Schirm haben, dass die ja regelmäßig sozusagen an ihren Heimatstandort, wenn wir es so nennen möchten, oder oft haben die ja auch noch einen Wohnsitz da, wo sie halt ursprünglich herkommen und so weiter. Also diese Thematik ist an allen Fronten, ja, egal ob jetzt Fahrer oder Unternehmer oder Kontrollbehörden, meines Erachtens noch etwas unterentwickelt in der Wahrnehmung, in der Deutlichkeit, was hier eigentlich im Gesetz geregelt ist und was dann, also Widerspruch zwischen Realität und Theorie, was dann davon umgesetzt wird.
Wir müssten ja selbst in diesem Zusammenhang über das Steuerrecht nachdenken, was wir nicht machen wollen, um Gottes Willen.
Nee.
Aber selbst da könnte man ja nochmal drüber nachdenken. Also das ist schon irre. Und nicht nur, dass man wissen muss, dass es das ja gibt, sondern dann kommt ja der nächste Punkt und sagt, man muss es ja verstehen, was in diesen Gesetzestexten drin steht. Und das ist ja auch wie immer ein Riesenproblem. Und auch das, wie wir es ja wahrnehmen. Also ich will ja nicht damit sagen, dass was wir hier erzählen, dass das immer, das ist ja eigentlich nur unsere Wahrnehmung. Also es gibt ja, ja, reichlich Leute, wir hören es ja auch bei den Kommentaren, die dann wieder was anderes auslegen. Das ist ja auch das gute Recht. Ja. Das, was wir ja hier machen, ist unsere Auslegung der Dinge, so wie wir es verstehen.
Ja, wir sind natürlich immer bemüht, es so neutral wie möglich abzubilden, aber das geht gar nicht anders, als dass das immer eine persönliche Note hat hier, weil
genau,
ja.
Es reicht ja aus, wenn in irgendeinem Satz schon das Wort soll drin steht.
Genau.
Es soll so sein.
Ja.
Ja, was ist denn soll?
Hm?
Ne? Kann ich nichts mehr anfangen. Soll es, kann es, muss es, darf es, was ist das?
Ja, die Semantik.
Die immer genau, die Semantik. Und somit haben wir ja dann schon quasi diese unterschiedlichen Wahrnehmungen der Gesetzestexte.
Genau. Also wir müssen heute, es sind ja schon ganz viele Stichworte gefallen, so ein Wort wie Betriebsstätte, auch die Fahrzeuge, die da eingesetzt werden, um solche Reisen dann, also Reisen ist hier ein hochgestorbenes Wort, aber halt diese Ortsveränderung vom Ort A zum Ort B, da gibt es ganz viele Themen. Ich denke, wir starten mal rein mit ein paar Beispielen, damit das Ganze greifbar wird. Also noch ein ganz kurzer Vorab-Einschub: Durch das Mobilitätspaket hat der Gesetzgeber auch noch mal zusätzlich da was hineingebracht, nämlich die Betriebsstätte, der Fahrer normalerweise zugeordnet ist. Ich glaube, so ist die Begrifflichkeit. Und gewissermaßen geht es auch darum. Also ihr müsst euch jetzt vorstellen, ihr habt einen Arbeitsvertrag unterschrieben bei der Lieschen Müller KG und da steht drin, dass der Arbeitsort, also meistens ist ja in den Arbeitsverträgen irgendwie der Arbeitsort beschrieben. Wenn nicht, ist halt so, denke ich, kann man allgemein sagen, wenn ich jetzt mit dem Unternehmen XY da diesen Arbeitsvertrag geschlossen habe und wenn in dem Vertrag keine besonderen Regelungen drin sind, dann ist sozusagen diese Standardanschrift, dieser Standardbetriebssitz dieses Unternehmens mal die Arbeitsstätte, also ja, die Betriebsstätte, bei der ich normalerweise zugeordnet bin und bei der ich normalerweise meine Arbeit dann leiste, beziehungsweise meinen Arbeitstag beginne und im Regelfall auch beende. Ja, das ist das eine Thema.
Ja, also ich würde zum Beispiel immer im Impressum gucken.
Zum Beispiel, ja. Oder wenn, also was ich auch schon gesehen habe in Arbeitsverträgen, ist, dass es tatsächlich dann Regelungen gibt. Und dann heißt es halt, ja, wir haben den Hauptsitz hier und dann haben wir noch die Niederlassung dort und dann haben wir noch die Betriebsstätte da und dann haben wir noch das und das und das. Ja? Das kann alles sein. Und dann wird es schon komplex, wenn es mehrere sind. Aber wir gehen jetzt mal davon aus, für unseren heutigen Austausch hier, dass es in den Beispielsfällen eine Betriebsstätte gibt, der Fahrer zugeordnet ist. Und wenn ich jetzt, also das wäre der Regelfall, ich übernehme an dieser Betriebsstätte mein aufzeichnungspflichtiges Fahrzeug und dann ist die allgemeine Auffassung die, dass der Weg zwischen meiner Wohnung oder halt meinem Aufenthaltsort in meiner Freizeit, muss ja nicht die Wohnung sein, ich kann ja auch sagen, ich verbringe das Wochenende woanders, aber üblicherweise ist dann diese Fahrstrecke, diese Distanz meiner Freizeit zuzurechnen, meiner Privatsphäre. Das heißt, meine Arbeit beginnt eben dort an dieser Betriebsstätte und endet auch dort, also auch für die Nachhausefahrt am Ende des Arbeitstages.
Ja, aber genau da ist ja in der Praxis oft dieser Punkt, wo wir sagen, nee, mein Arbeitstag beginnt schon zu Hause. Also genau in diesem Fall.
Kann passieren, dass der eine oder andere
Das
dieser
kann
Meinung
passieren,
ist. Ja.
aber Sie sagen dann, ja, ich steige in mein Auto ein, ich fahre zur Firma und da übernehme ich dann das aufzeichnungspflichtige Fahrzeug. So, ich glaube, Sie verwechseln das, weil Sie wissen, dass Sie ja auf dem Arbeitsweg unfallversichert sind. Also wenn jetzt was passieren sollte. Ich glaube, das ist das, was ich immer wieder raushöre, dass Sie das verwechseln, weil Sie wissen, Sie sind versichert auf dem Arbeitsweg zum Arbeitsplatz hin und zum Arbeitsplatz zurück und so weiter, ohne jetzt großartig darauf einzugehen. Aber ich glaube, da ist der Punkt, wo Sie das verwechseln.
Das kann gut sein,
Ja,
ja.
da ist der Punkt. Ne?
Aber
Sie
uns geht
wissen,
es
ich
ja an
bin.
der Stelle darum, wo beginnt tatsächlich die Arbeitszeit
Genau.
und nicht der Versicherungsschutz durch die
Ja, aber da ist, glaube ich, für die
Berufsgenossenschaft.
vom
Ja.
Gedankengang der Fehler.
Ja, und es ist ja auch, also so nehme ich das wahr, es ist ja in ganz vielen Fällen nicht geregelt. Also gerade zum Beispiel arbeitsvertraglich oder durch irgendeine besondere Betriebsvereinbarung oder sowas. Also da gibt es ja ganz viel rund um dieses Thema Arbeitszeit, Arbeitszeiterfassung. Da haben ja sehr viele Unternehmen, letztlich fast alle, bis auf die ganz kleinen, sage ich jetzt mal, die haben ja da irgendwie tausend verschiedene Regelungen. Und deshalb ist es natürlich auch von einer hohen Komplexität gekennzeichnet, weil es gibt mobile Arbeitnehmer, es gibt stationäre Arbeitnehmer, es gibt tausend verschiedene Mischformen zwischen dem Ganzen. Ja, und wir müssen jetzt halt das Ganze versuchen einzusortieren hier für dieses Spezialrecht im Artikel 9 der 561/2006, wie dort die Regelungen beschrieben sind. Ja? Also zurück zum Eingangsbeispiel. Wir haben jetzt einen Wohnort und wir haben eine Betriebsstätte und diese Wege dazwischen sind rechtlich, wenn keine abweichende individuelle Regelung besteht, erstmal der Privatsphäre zuzurechnen. Und jetzt kann es eben sein, dass ich hier in unserem Kontext LKW oder Bus fahren, dass der LKW oder Bus nicht an dieser Betriebsstätte steht, sondern zum Beispiel auch von der Himmelsrichtung her genau diametral entgegengesetzt in der anderen Richtung. Also ich würde praktisch üblicherweise nach Norden fahren zur Betriebsstätte, aber jetzt fahre ich nach Süden, weil mein Fahrzeug steht irgendwo im Industriegebiet, steht irgendwo beim Kunden, auf dem Betriebsgelände steht. Was auch, das können tausend verschiedene Örtlichkeiten sein. So, und da gibt es jetzt diese Aussage im Artikel 9, Absatz 3 ist es in dem Fall, dass dann, wenn ich hier anreise zu diesem Fahrzeug oder natürlich auch dann im anderen Fall, wenn ich das Fahrzeug dort zurücklasse und dann zu meiner Wohnung fahre, dass dann grundsätzlich diese Zeiten als andere Arbeiten zu erfassen sind im Zuge des manuellen Nachtrags.
Mir fehlt ein bisschen was.
Ja, bitte.
Also wenn ich glaube, ich oder ich denke, wenn ich jetzt Zuhörer wäre, wir haben jetzt über Betriebsstätte gesprochen, müssen wir erstmal wissen, was ist denn die Betriebsstätte oder was ist denn der Betriebsstandort?
Mhm.
Denn auch da gibt es ja eigentlich eine Definition und diese Definition, wir hatten es ja eben schon mal angesprochen, wir sind jetzt müssen jetzt mal kurz einen Abstecher machen in die Abgabenordnung, weil da haben wir die Definition im, wo ist das? Ich glaube, Paragraph 12. Ja, Paragraph 12. So, und da wird es ja beschrieben.
Abgabenordnung.
In der Abgabenordnung, ganz genau. Ne, da steht dann ja drin, also als Standort des Unternehmens gelten alle Betriebsstätten im Sinne des Paragraph 12 Abgabenordnung. Jetzt haben wir ja da so ein paar Beispiele wurden da aufgelistet. Die Städte der Geschäftsleitung, Zweigniederlassungen, Geschäftsstellen, Warenlager und. Es gibt noch einige mehr, wir müssen jetzt aber nicht alle aufzählen hier.
Ja.
Aber das ist ja ein entscheidender Punkt. Was ist denn die Betriebsstätte? Weil ich habe sie in meinem Arbeitsvertrag drin und so weiter und es geht ja darum, wo muss ich denn hin? Also müssen wir das ja wissen. Und es ist ja auch so, dass gesagt wird, es gibt ja auch einige Transportunternehmen, die nutzen ja öffentliche oder auch private Parkplätze. Und hier muss man ja ganz klar sagen, ist kein Standort des Unternehmens oder kein offizieller Standort des Unternehmens.
Ja,
also ein öffentlicher oder privater Parkplatz, der temporär für den Einsatz von Fahrzeugen genutzt wird, stellt keinen Standort des Unternehmens dar. Was natürlich bedeutet, dass somit die Zeit, die Anreisezeit dorthin anders aufgezeichnet werden muss als Ruhezeit. Es sei denn, es gibt wieder bestimmte Situationen, wo das dann wieder doch möglich wäre. Aber das ist ja dieser komplexe Teil, der dann nachher kommt. Aber grundsätzlich müssen wir erstmal wissen, was ist denn der Betriebsstandort?
Gut, man muss natürlich auch hier wieder einschränkend sagen, bloß, also diese Abgabenordnung, die hat einen steuerrechtlichen Hintergrund, mal ganz allgemein und auch einen gewerberechtlichen Hintergrund. Und für uns hier ist natürlich schon maßgeblich, was wurde denn jetzt mit dem einzelnen Mitarbeiter vereinbart? Wie ich es ja vorhin auch schon beschrieben hatte. Also ist zum Beispiel im Arbeitsvertrag ein Arbeitsort, eine Arbeitsstätte, eine Betriebsstätte benannt, von der aus dieser Arbeitnehmer üblicherweise eingesetzt wird. Ja? Also ich habe das auch schon gesehen, dass wenn sich dann was ändert, also wenn sich die Leistungserbringung im Unternehmen ändert, dass man dann eine Anlage macht zum Arbeitsvertrag und sagt, bei Herrn Müller ist es jetzt so, dass ab dem so und so vielten nicht mehr diese Betriebsstätte der übliche Arbeitsort ist, sondern eine andere. Ja, und das muss eben das Unternehmen auch berücksichtigen. Wenn ich jetzt nämlich, wie du gerade aufgezählt hast, hier verschiedene Betriebsstätten habe, dann muss ich halt auch die Extrameile gehen an der Stelle und sagen, ja, wenn ich jetzt möchte, dass hier Wege zwischen Wohnung und Betriebsstätte der Freizeit zugeordnet werden, dann muss ich eben diese zusätzlichen Betriebsstätten auch als übliche Arbeitsorte aufnehmen. Ja, weil wenn ich jetzt nur eine, zum Beispiel den Hauptsitz vom Unternehmen habe und der arbeitet dann aber an irgendeinem an irgendeiner anderen Stelle oder dort übernimmt er dann sein Fahrzeug regelmäßig, dann müsste ich das schon geregelt haben. Wenn ich es nicht geregelt habe, dann geht man mal grundsätzlich davon aus, dass dann genau dieser Anwendungsfall, diese Regelung eintritt, die wir heute besprechen.
Ja.
Es ist grauslich. Ich weiß schon gar nicht, ob irgendjemand noch versteht, wovon wir reden, aber wir machen einfach weiter, weil es ist unsere einzige Chance, das Thema abzuhandeln.
Ja, aber nochmal, wir wissen ja alle, dass es komplex ist und wir wissen auch, dass es den einen oder anderen gibt, der vielleicht irgendwann sagt, so, ihr seid doch bescheuert, da steigen wir doch nicht durch. Ja, aber nochmal, wir müssen aber im Grunde durchsteigen.
Mhm.
Ich meine, das, was wir hier erzählen, hat ja vielleicht was mit Bußgeldern zu tun, was auch immer. Aber das ist die Darlegung der rechtlichen Grundlagen. Und
ja,
wenn
und
es jemanden gibt, der das prüft, so, dann habe ich unter Umständen ein Problem. Und das ist ja wieder so. Letzte Woche geht's Telefon. Ein Kunde von mir, dem ich schon zigmal, jahrelanger Kunde, wo er gesagt hat, Mensch, wir müssen mal Fahrerunterweisung machen und so weiter und so fort. Ja. So, was passiert letzte Woche? Telefon klingelt. So, ein Fahrer ist in eine Kontrolle gekommen und jetzt ist dies und das, blium blub. Ich sage, wir haben vor 6 Wochen über Fahrerunterweisung gesprochen. Was ist passiert? Nichts. Ja, müssen wir machen. Weil jetzt geht nämlich die Düse wieder, weil sie nämlich wissen, wenn ein Fahrer in eine Kontrolle gekommen ist, dass es möglicherweise um Bußgelder geht. Und das ist so nervig. Und deswegen bin ich der Meinung, wir müssen, auch wenn es komplex ist und auch wenn der ein oder andere nicht folgen kann, geht uns ja manchmal genauso, dass wir uns selber nicht mehr folgen können, müssen wir das doch aber besprechen.
Ja, weil diese Schutzzwecke hier, also Straßenverkehrssicherheit, Arbeitnehmerschutz, die sind natürlich, und auch Wettbewerb, aber die sind natürlich an dieser Stelle schon auch massiv betroffen. Jetzt nicht für den Fall, von dem man jetzt mal grundsätzlich ausgeht. Das heißt, der Arbeitnehmer wohnt auch in der Nähe von dieser Betriebsstätte und hat da einen Reiseweg von 10, 15, 20, 30 Minuten. Sondern es geht ja in unserer Praxis auch, hat sich ja auch über die letzten Jahrzehnte entwickelt, eine ganz andere Situation, nämlich, dass wir Arbeitnehmer haben, bei denen noch, wie ich es ja eingangs auch schon mal kurz als Beispiel hatte, eine riesengroße Distanz ist, weil die vielleicht irgendwo im Südosten Polens ihren Hauptwohnsitz haben oder in Rumänien oder in Serbien oder in Portugal, aber halt irgendwo in Zentraleuropa beschäftigt sind. Das heißt, diese Arbeitszeitmodelle 3 plus 1, 2 plus 1, 6 plus 2, also 3 Wochen arbeiten, 1 Woche Heimaturlaub, 6 Wochen arbeiten, 2 Wochen zu Hause im Heimatland. Diese Modelle sind ja letztlich die relevanten hier, wo dann große Distanzen zurückgelegt werden. Und was ja nicht passieren soll, da kommen wir jetzt dann auch noch gleich drauf, ob die Regelung, die wir haben, geeignet ist, diesem Verhalten wirklich einen Riegel vorzuschieben. Aber was ja letztlich nicht passieren soll, ist, wenn wir jetzt das Beispiel haben, dass jemand im Südosten Rumäniens bei seiner Familie sich aufgehalten hat, 1 Woche oder 2, und dann ins Ruhrgebiet fährt mit einem PKW von dort aus, also da 15, 20 Stunden von mir aus nachher unterwegs ist, dass der dann dort ankommt und dann direkt in den LKW steigt und dann eine Tagestour macht. Ja, weil das ist ja eine Gefährdung der Straßenverkehrssicherheit, vollkommen klar. Das ist auch arbeitnehmerschutzseitig, ist das nicht in Ordnung, solches Gebaren. Wettbewerb, ja, spielt jetzt hier an der Stelle nicht die große Rolle, aber es geht darum, alle anderen Verkehrsteilnehmer müssen geschützt werden, falls jemand auf die Idee kommen sollte, so eine Praxis im Alltag umzusetzen. Und deshalb gibt es diese Regelung, wobei die, wie gesagt, für diesen Anwendungsfall, den ich jetzt gerade beschrieben habe, nur mäßig zur Anwendung kommt, weil wenn der das Fahrzeug an der Betriebsstätte übernimmt, also der startet in Südostrumänien, fährt ins Ruhrgebiet und wenn der das Fahrzeug an der Betriebsstätte übernimmt, dann haben wir jetzt ja gelernt, in Anführungszeichen, beziehungsweise ist ja dann die allgemeine Auffassung, dass dann diese Anreisezeit seiner Privatsphäre zuzurechnen ist. Ja?
Vor kurzem, du hattest die Zeit angesprochen, also die Zeit, die er aufwendet, um zum Arbeitsplatz zu bekommen, hatte ich vor kurzem einen Fahrer in einer Schulung, ja, der sagte auch, ich fahre ja 1 Stunde von zu Hause bis zu meinem Arbeitsplatz. Ja, sag ich, du nutzt deinen Privatwagen, du fährst also kein aufzeichnungspflichtiges Fahrzeug. Und wenn das eben 1 Stunde ist, dann dauert das eben 1 Stunde. Deswegen, die Zeit macht es ja nicht automatisch, meines Wissens nach, zu einer Arbeitszeit.
Ja, also vielleicht das auch nur kurz als Einschub. Diese Regelung, die wir hier besprechen, die hätte eigentlich novelliert werden müssen durch das Mobilitätspaket, und zwar in eine andere Richtung. Nämlich genau mit diesem Distanzthema. Also das wäre mein Wunsch gewesen, das haben wir auch 2015 oder 2014 mal bei der EU-Kommission vorgetragen. Und zwar wäre meine Wunschvorstellung gewesen, man sagt, bis zu einer gewissen Grenze, was Distanz anbelangt, also Luftlinienentfernung, da kann man sich drüber streiten, sind es 50 oder 100 oder 30 oder 75, das ist nicht der Punkt hier. Aber man hätte eine gewisse Grenze meines Erachtens einziehen müssen und hätte sagen können, wenn der Weg Wohnung/Aufenthaltsort zur Betriebsstätte, beziehungsweise nicht Betriebsstätte, sondern zum Übernahmepunkt des Fahrzeugs, ja, da ist ja dann wurscht, wo das Fahrzeug übernommen wird, ob an der Betriebsstätte oder irgendwo im Industriegebiet auf dem Parkplatz. Also das wäre mein Wunsch gewesen, dass man eine Regelung schafft. Innerhalb einer gewissen Distanz kann man es der Freizeit zurechnen. Ist die Distanz größer, muss es letztlich der Arbeitszeit zugerechnet werden, beziehungsweise kommen wir nachher auch noch drauf, es kann auch als Bereitschaftszeit im Zweifel dokumentiert werden, wie auch immer. Aber das wäre für die Straßenverkehrssicherheit der richtige Ansatz, meines Erachtens. Weil genau mein voriges Beispiel mit Rumänien, Ruhrgebiet, ja, da wäre die Distanz dann überschritten und dann ist es egal, ob das zur Betriebsstätte geht oder zu einem anderen Punkt, dann muss es nachgetragen werden und eben als Tätigkeit auch erfasst sein.
Ja, wäre eine gute Alternative, denke ich auch.
Ja.
Wäre vielleicht ein Punkt für unseren Verein, das Deutsche Fahrtenschreiberforum, vielleicht das mal irgendwie
Ja.
in irgendeiner Art und Weise mal anzuregen an den entsprechenden Stellen, weil das würde natürlich auch die Komplexität herausnehmen aus dem ganzen Thema. Es würde vieles viel, viel einfacher werden.
Ja, was heißt viel einfacher? Ich meine, ich kann dann sagen, deinen Wohnort kenne ich. Hast du jetzt das Wochenende am Baggersee verbracht, im Zelt? Ist dein Anreiseweg vielleicht ein anderer? Also ja, aber es wäre auf jeden Fall für die Schutzzwecke hier, also um unsere großen Ziele, Straßenverkehrssicherheit und so weiter, wäre das natürlich ein viel besserer Ansatz zu sagen, wir gucken auf die körperliche und geistige Belastung und nicht auf die Frage, wo ein Fahrzeug steht, weil das ist nicht der relevante Punkt. Relevant ist die Dauer, die ich aktiv hinterm Steuer oder passiv auf dem Beifahrersitz verbringe, um dorthin zu kommen.
Ja, genau.
Ja, das ist der entscheidende Punkt. Okay. Also, wir hatten jetzt Beispiele Standardfall Wohnung Betriebsstätte. Wir hatten den Fall Standardfall Wohnung ganz weit weg, Fahrt zur Betriebsstätte. Und jetzt kommt die eigentliche Regelung, weil jetzt steht das Fahrzeug nicht an der Betriebsstätte, sondern wie gesagt irgendwo. Und da fahre ich jetzt hin. Und da gibt es eben auch wieder eine Bindifferenzierung. Wie gelange ich denn zu diesem Ort ungleich der Betriebsstätte, wo jetzt mein Fahrzeug steht? Weil hier muss man sagen, durch die von dir eingangs ja schon angesprochenen Zusatzdokumente, also nicht nur die Regelung in der Verordnung, sondern die Leitlinie Nummer 2, die Rechtsprechung auch, die es gab vom EuGH in der Sache, Trace 2, die deutsche Verwaltungspraxis und so weiter, da hat man das bisschen aufgemacht. Und zwar geht es darum, einerseits kann ich natürlich selber ein Fahrzeug lenken, ja, ein PKW. Dann ist es nach allgemeiner Auffassung klar, dass ich diese Zeit als Arbeitszeit erfassen muss. Habe ich den anderen Fall, dass ich als Beifahrer daneben sitze oder hinten im Fahrzeug, dann bin ich ja nicht aktiv, sondern dann bin ich passiv. Und da auch die Dauer dieser Fahrt ja im Voraus ungefähr bekannt ist, hat man dann also das Fass an der Stelle geöffnet, um zu sagen, ja, es kann auch Situationen geben, in denen hier nicht Arbeitszeit erfasst werden muss, sondern Bereitschaftszeit aufgezeichnet, also nachgetragen werden kann.
Ja, da sieht man ja wieder, was für eine Korinthenkackerei das ja eigentlich ist, ne? Also in dem einen Satz steht dann ja drin, die von einem Fahrer aufgewandten Zeiten, um zu einem Ort zu gelangen oder von einem Ort zurückzukehren. Punkt, 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 ne? Bei dem ich wieder um Wohnsitz und so weiter und so fort. Und im nächsten Block, die von einem Fahrer aufgewandte Zeiten, um ein nicht in den Geltungsbereich der Verordnung fallendes Fahrzeug zu einem Ort zu fahren. Also man muss sich ja mal vorstellen, was das ja für eine Korinthenkackerei ist, ne? Was für eine
Also
Erbsenzählerei.
man wollte halt, das merkt man immer, wenn so Leitlinien ins Spiel kommen, man wollte bisschen Interessenausgleich machen. Weil wenn ich jetzt Arbeitnehmer bin, dann ist natürlich mein Interesse, dass das Arbeitszeit ist. Ja, weil dann ist da schon mal was weg davon, von meinen 10 Stunden, muss ich nicht mehr so viel arbeiten an dem Tag. Aber da gehen natürlich die Unternehmen auf die Barrikade und sagen, ja, das kann ja nicht sein und dann kann der ja nicht mehr fahren und dann ist der da schon 3 Stunden hingefahren und dann hat er nur noch 7 Stunden Arbeitszeit an dem Arbeitstag und das geht ja alles so nicht. Und dann ist halt diese Lösung, die man da in Anführungszeichen gefunden oder zumindest mal hineinformuliert hat in diese Leitlinie und so weiter, ist halt da ein gewisser Kompromiss. Den will ich jetzt persönlich gar nicht werten oder wie siehst du das? Sascha.
Nein, den kann man ja nicht werten. Also man, sicherlich kann man den für sich werten, so, ja, aber ich verstehe auch den Arbeitgeber. Ich erlebe das ja auch immer, wenn ich den Fahrern, für mich, wenn ich eine Fahrerschule mache, dann muss ich den Fahrern das erzählen, was sie machen müssen. Und wenn ich dann hergehe und sage, ja, wenn ihr den Fahrtenschreiber ordnungsgemäß bedienen würdet, dann würden viel mehr Arbeitszeiten rauskommen, wie ihr dokumentiert habt.
Mhm.
So, man muss denen das ja klar machen.
Ja.
So, und dann sagen die, oh ja, da haben wir noch nie so drüber nachgedacht. Und dann setzen sie das um. Und was passiert dann in der folgenden Woche drauf? Ruft der Arbeitgeber an und sagt, was hast du dem wieder für einen Scheiß erzählt? Ja, das ist doch nun mal so. Was sollen wir denn machen?
Ja klar, wir müssen schon für Recht und Gesetz da einstehen und kommunizieren, was da eben an Regelungen gibt.
Genau.
Und dass es wünscht dir was ein anderes ist, ist klar.
Genau, ich verstehe das voll und ganz. Und das war ja auch dann irgendwann mal, ich werde das nie vergessen, diese erste Schulung nach dem Berufskraftfahrer-Qualifikationsgesetz, habe ich denen was von Abfahrtskontrolle erzählt, 2007, die sie dokumentieren müssen. Ja, da habe ich was gesagt, Freunde. Donnerwetter. Montags fahre ich zum
Storm.
Bin ich zu dem Chef gefahren am Montag und wollte mal so nachfragen, Mensch, wie hat es denn den Fahrern gefallen? Da guckt er mich an und dachte, ich sag mal, bist du völlig bescheuert in deinem Kopf? Was erzählst du denn? Die sollen fahren und nicht dadurch ums Auto laufen. Das können sie zu Hause machen, spazieren gehen und so einen Scheiß.
Ja.
Du musst dir einen Schrott manchmal anhören. Aber auf der anderen Seite wieder, wenn es dann wieder so weit gekommen ist, dass eine Kontrollbehörde sich angekündigt hat, so wie jetzt, was ich gerade eben erzählt hatte, ja, dann ist wieder, oh, hätten wir mal.
Ja.
Werbung. In der Logistik zählt jede Minute. Und Jorla sorgt dafür, dass alles reibungslos läuft. Mit Lösungen wie Fire TMS, Tachoscan und modernen Telematik, Fuel- und Mautsystemen unterstützt Jorla Unternehmen in ganz Europa bei der Digitalisierung ihrer Prozesse. Von der Fahrzeugausstattung bis zur Datenauswertung. Alles aus einer Hand, alles auf Effizienz und Transparenz ausgerichtet. Wenn Sie in Ihrer Spedition auf Zukunft setzen, setzen Sie auf Jorla. Jorla, Changes for a Better Future. Mehr erfahren auf jorla.de.
Das erlebe ich auch.
Man kann alles verstehen, man hat für alles Verständnis. Hier aber bei dem frage ich mich immer, wer liest das denn so genau? Also wenn man jetzt sagt, okay, ich kenne die Leitlinie Nummer 2, ich weiß, dass es sie gibt, ich habe die auch schon mal gelesen, aber wer nimmt denn diese beiden Absätze, über die es jetzt hier gerade geht, ne, zu einem Ort zu gelangen oder zu einem Ort zu fahren. Wer nimmt das denn so genau?
Mhm. Ja, nur so Freaks wie wir. Das ist vollkommen klar. Aber genau das ist ja der Punkt, was du ansprichst auch, weil wir müssen ja immer vom Ende her denken. Ja? Also wenn dann die Kontrolle stattfindet, wenn der Unfall stattgefunden hat, wenn jemand schwer verletzt ist, wenn jemand gestorben ist. Und dann ist ja genau dieser Punkt. Und das sind ja dann auch die paar Unternehmen in Deutschland, sage ich jetzt mal, die dann auch zu dem Punkt eine Regelung getroffen haben, die sich dann vertieft Gedanken gemacht haben, weil sie mal ein Kind in der Form hatten, das da in irgendeinen Brunnen reingefallen ist in dem Kontext. Ja, weil es mal einen Vorfall gab, ja, und dann kam die Staatsanwaltschaft ins Haus, dann kam die Berufsgenossenschaft ins Haus und hat gefragt, ja, wie kann es denn sein? Und wussten Sie denn nicht, dass der da von Südostrumänien hierher gefahren ist? Und dann haben Sie den einfach direkt in den LKW einsteigen lassen und dann hat er da 9 Stunden Lenkzeit zusammengefahren an dem Tag. Und dann natürlich am Ende der Tageslenkzeit, bei mir ist ja immer die 7-fache Mutter, die mit dem Kinderwagen über den Zebrastreifen läuft, und die war danach dann halt nicht mehr da. Und in den Fällen wissen wir dann, warum wir diese Regelung haben und warum das so wichtig ist, sie auch einzuhalten.
Ja.
Aber ja, das ist immer unser Leid, weil wir die Überbringer schlechter Botschaften sind, aber die haben schon alle ihren Sinn und ihren Zweck.
Ja, genau. Wir müssen alle drüber nachdenken. Also auch hier dann erzählen die Leute ja, die Wegelagerer und so weiter, also Kontrollbehörden, ne? Und dann sage ich, Freunde, ihr erzählt mir jetzt etwas über Wegelagerer und das ist alles, was weiß ich, alles völlig negativ.
Ja.
Und dann gibst du ein Beispiel und sagst, pass mal auf, du bist auf dem Weg in Urlaub mit deiner Familie, deiner Frau, deinen beiden Kindern, bist im Urlaub oder du bist auf dem Weg zum Urlaub, jetzt kommt es zu einem Unfall. Der Einzige, der diesen Unfall überleben wird, bist du.
Mhm.
Und was wird danach passieren? Ja. Dann wirst du nicht mehr sagen, ja, diese Wegelagerer und so weiter und so fort, sondern dann wirst du sagen, hey, diese fucking LKW-Fahrer oder was auch immer und warum wurde das nicht kontrolliert? Dann ist auf einmal, drehst du die Seite und auf einmal ist alles notwendig gewesen, was du vorher selber gar nicht berücksichtigt hast.
Ja.
Das ist doch immer erschreckend.
Ja, das zeugt wieder vom doch beschränkten Horizont des menschlichen
und
Wesens.
Und von daher müssen wir einfach in solche Situationen oder in solchen Situationen denken, wenn die niemals, was wir hoffen, niemals zustande kommen, dann ist es gut. Aber wir, ist meine Meinung, wir müssen immer so, oder wir sollten immer so denken, weil wir auch die Fahrer oder auch die, nicht nur die Fahrer, eigentlich alle, die zu diesem Thema was zu sagen haben und die beteiligt sind, wir müssen versuchen, die Leute zu sensibilisieren.
Ja.
Und sagen, so ist es.
Jeden Tag passiert es irgendwo.
Ja.
Vielleicht passiert es nicht jeden Tag in Deutschland.
Ob das im Bereich der Ladungssicherung ist, ob das in unserem Bereich ist, was Sozialvorschriften angeht, Lenk- und Ruhezeiten.
Ja.
Wir müssen, und das sehe ich als unsere Aufgabe an, wir müssen die Leute sensibilisieren und sagen, pass auf, du musst mal andersrum denken.
Genau. Ja, und die sensibilisiert sind, also ich kann nur ein Beispiel aus meiner Praxis bringen, wo ich das mal erlebt habe beim Unternehmen, die eben auch dieses Modell haben, 3+1, 6+2. Und dann kommen also die Fahrer zurück aus ihrem Heimaturlaub. Eine Woche, zwei Wochen waren sie dort. Und die haben jetzt eine Regelung gefunden, dass dann so ist, die LKWs stehen dann alle auf dem Hof. Also die müssten diese Regelung ja gar nicht anwenden, weil die kommen ja zur Betriebsstätte jetzt in dem Fall. Aber die haben das natürlich klug gelöst und sagen, ja, ist doch mir egal, ob der zur Betriebsstätte kommt oder woanders das Fahrzeug übernimmt. Die Gefährdung ist ja immer die gleiche. Und die sagen ganz klar, ihr kommt hier an, ihr müsst bis Sonntag 18 Uhr zurück sein. Dann verbringt ihr eine tägliche Ruhezeit hier im Fahrzeug. Ja, die wird auch dokumentiert, dass die stattgefunden hat. Und dann können die am Montag früh können die ihren Job starten. Und dadurch ist dann sichergestellt, dass die nicht x Stunden angereist sind und dann direkt die Tagestour beginnen, sondern wie gesagt, die reisen an, machen dann eine Tagesruhezeit und können dann in die Woche starten.
Ja, perfekt.
Und das sind halt die Kreide gefressen haben an der Stelle. Die hatten halt einen Unfall, hatten einen Vorfall und haben dann entsprechend darauf reagiert. Aber wie gesagt, ich würde mal schätzen, einfach mal über den Daumen gepeilt, 85-90% A, der Unternehmen, B, der Fahrer, C, der Kontrollbeamten sind sich gar nicht über diese Regelungen klar, dass es die gibt. Und setzen es natürlich auch entsprechend nicht um, sondern ja, machen wir schon immer so. Das ist ja auch die berühmte Aussage.
Ja, was ja auch in der Vergangenheit vielleicht nicht so richtig kontrollierbar war, ne? Aber wir müssen ja darüber nachdenken und sagen, die Technik hat sich ja nun auch verändert, ne? Also heute ist ja vieles möglich.
Ja.
Was eigentlich auch das Fahrpersonal wissen müsste, aber auch da ist immer noch. Ja, keine Ahnung, also eine Wissenslücke. Ne? Mhm. Also ich rede über die Geodaten. Da denkt kaum einer drüber nach.
Ja, das Transparenzniveau ist relativ hoch.
Du hast hier die Karte rausgenommen. Am nächsten Tag steckst du da die Karte rein. Damit geht's ja schon los. Eine ganz einfache Geschichte.
Mhm.
Die beiden Orte sind aber nicht identisch. Ja. Dann frage ich dich doch, wie bist du denn von da nach da gekommen? So, er hat einen Nachtrag als Ruhezeit gemacht.
Genau.
Das ist ja schon fraglich.
Ja.
Was ja unter Umständen möglich. Ich meine, es wäre ja unter Umständen wäre es ja möglich. Aber erstmal ist es ja für mich wieder eine Auffälligkeit und sagen, wie geht denn das?
Ja.
Und somit geht's weiter. Das Schlimme daran ist, dass sie es nicht auf dem Schirm haben, dass das technisch möglich ist, diese Auffälligkeit relativ einfach zu erklären, nicht zu erklären, sondern zu erkennen. Das ist für mich.
Ja, und spätestens in dem Moment, wo jemand zu Schaden kommt oder wo jemand das Leben verliert, da wird ja dann durch verschiedene Institutionen so lang nachgehakt und so lang da reingebohrt, bis ich rausfinde, was war da. Und in dem Moment ist ja auch niemand mehr Freund vom anderen. Das haben wir hier ja auch schon x-fach erklärt. Und dann kommen die ganzen Dinge auf den Tisch. Ja, und dann wird immer mit dem Finger auf den anderen gezeigt. Der ist schuld, der hat, und die haben gesagt, ich soll, ich muss. Und der wollte, dass ich das
mache. Genau, jeder versucht, seinen Arsch zu retten jetzt.
Ganz genau. Und Da muss einfach klar sein, immer wenn es um Menschenleben geht, da ist niemand mehr Freund vom anderen, sondern da rettet jeder nur noch den eigenen Kragen. Und dann kommen diese Themen auf den Tisch. Ja? Und deshalb, auch das noch kurz, also berufsgenossenschaftlich gibt es das Instrument der Gefährdungsbeurteilung. Ja? Und das ist dann sozusagen die weiche Auffangregelung im Hintergrund. Also für die Fälle, wo jetzt nicht die gesetzliche Regelung greift, über die wir heute sprechen, wo ich das Fahrzeug also an einem Ort ungleich dieser Betriebsstätte übernehme oder zurücklasse, sondern wenn es an der Betriebsstätte auch ist, dann muss der Unternehmer über das Thema Gefährdungsbeurteilung praktisch abbilden, dass er erkannt hat, okay, ich habe hier Mitarbeiter, die wohnen in Portugal oder in Südostrumänien und die fahren da hin und her und das wissen die Unternehmer alle. Ja, weil die ja denen auch noch im Zweifel Autos zur Verfügung stellen, VW-Bussien, mit denen die das machen. Ja, also da kann mir keiner erzählen, das war ihm vollkommen unklar, dass sie da 1400, 2000 Kilometer durch die Lande fahren. Und dann muss ich es halt, wenn ich es schon nicht aufgrund gesetzlicher Regelungen umsetze, irgendwas, also im Sinne einer Lösung, dann muss ich sie halt über die Gefährdungsbeurteilung abbilden und sagen, das kann ja nicht sein, dass der dann in dem Fall, nachdem er da 10, 12, 28 Stunden gefahren ist, dann bei mir sofort in eine Tagestour reinstartet. Ja? Also guckt euch das bitte bei euch im Unternehmen an. Seid da sensibel für das Thema. Und auch hier wieder, es sind ganz normale Menschen. Diese Fahrer sind ganz normale Menschen. Und die haben ganz normale Arbeitnehmerrechte. Und wir würden das auch nicht von einer Büro Mitarbeitenden, sage ich jetzt mal, oder mit einem Büromitarbeiter verlangen, dass der 14 Stunden anreist und dann noch einen 8, 9, 10-Stunden-Tag im Büro reist. Da würde keiner lässt sich auf die Idee kommen, sowas zu machen. Das ist nur dieses Thema, also
Genau, wenn ich selber machen müsste,
ja.
würde ich mich wahrscheinlich auch total aufregen und
Ja.
sagen, was war das wieder für ein Blödmann, der das geplant hat?
Ja.
Gut,
Und hier
manchmal
geht es
geht's nicht
darum, dass wir
anders.
mit dem 40-Tonner, mit dem Dreiachser-Bus durch die Lande fahren und da ist einfach die Gefährdung für die Allgemeinheit um ein Zigfaches größer, als wenn einer hinter dem PC sitzt und der Kopf auf den Tisch fällt. Da kann nicht so viel passieren. Aber mit dem 40-Tonner, du hattest ja das schon angesprochen, mit Unfällen, ja, dann sind nachher 5 Leute tot.
Ja,
Und
wir haben
das
es ja
muss
nun
uns
gerade
immer
erst wieder
klar
gehabt,
sein.
ne? Also wir haben es ja
Ständig,
gerade, wenn
jeden
du.
Tag, irgendwo in Europa, irgendwo auf der Welt sterben zig Leute jeden Tag aufgrund solcher
Da
überlasteten
wird
Fahrer.
morgens noch ein Bild gepostet, wie toll die Mitarbeiter die ganze Nacht gearbeitet haben, damit sie im Grunde den Termin einhalten können. 2 Stunden später war eben der schwere Unfall, wo ein Fahrer ja, bei verstorben ist. Da verstehe ich auch, aber das ist ein anderes Thema. Da geht es wieder um Ausnahmeregelungen, wo ich sage, ich verstehe das nicht, dass diese Branche in einer Ausnahmeregelung ist. Aber gut, anderes
Ja.
Thema.
Okay, jetzt versuchen wir nochmal das ganze Thema zu kanalisieren. Wir haben jetzt also diese Situation: Wohnung ist Ort A, LKW steht am Ort B, ungleich Betriebsstätte. Wenn ihr jetzt mit einem PKW, sage ich mal, also einem nicht aufzeichnungspflichtigen Fahrzeug, diese Strecke überwindet und selber hinterm Steuer sitzt, ist es Arbeitszeit. Da brauchen wir nicht rumdiskutieren. Also in den Fällen muss Arbeitszeit nachgetragen werden. Sei es für die morgendliche oder für die Hinfahrt zu diesem Fahrzeug oder natürlich für die Heimfahrt von diesem Fahrzeug ausgesehen. Dann am nächsten Arbeitstag muss ich diese Reisezeit als Arbeitszeit erfassen. Zweiter Anwendungsfall wäre, ich fahre nicht selber. Zum Beispiel werde ich abgeholt von einem Kollegen oder von dem Ehepartner oder. Also ich sitze auf dem Beifahrersitz oder hinten im Auto, gucke aus dem Fenster raus, habe aktiv nichts zu tun. Dann ist es ermöglicht, über die Leitlinie Nummer 2 eine Argumentationskette aufzubauen, dass ich dann diese Reisezeit nicht als Arbeitszeit erfasse, sondern als Bereitschaftszeit. Was ist noch der positive Punkt an der Stelle bei der Bereitschaftszeit? Sie zählt nicht als Arbeitszeit. Das ist das, was man dem Arbeitgeber sozusagen reingegeben hat dadurch. Also dadurch profitiert der Arbeitgeber. Aber aus Sicht des Arbeitnehmers ist natürlich so, dass durch das Aufzeichnen von Bereitschaftszeit die Schichtzeit beginnt. Ja, oder halt noch länger läuft. Das muss ja auch klar sein, wenn ich abends am Ende des Arbeitstages dann noch nach Hause gefahren werde, läuft die Schichtzeit weiter. Und das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt für die Kolleginnen und Kollegen, die hier zuhören, die disponierend tätig sind, die planend tätig sind. Ihr müsst natürlich diese An- und Rückreisezeiten auch in der Tourenplanung berücksichtigen, was die Schichtzeit anbelangt. Ja.
Was für den Fahrer natürlich auch ein positiver Aspekt ist, ist, dass es ja eine vergütungsrechtliche Zeit ist,
Ja.
die Bereitschaftszeit.
Genau.
Hingegen, wenn er das als Pause eingeben würde, wäre es ja wieder nachteilig oder könnte es wieder nachteilig sein.
Ja, Freizeit ist Freizeit, da gibt es kein Geld
Ich
dafür.
gebe sehr gerne immer wieder diesen Hinweis, weil immer wieder in den Schulungen, sie denken einfach nicht drüber nach. Auch hier, es muss nichts passieren, dass es nachher mit meinem Arbeitgeber, dass wir uns vorm Arbeitsgericht treffen. Aber ich habe es nun mal aus meiner täglichen Tätigkeit immer wieder, dass es diese Streitigkeiten gibt und deswegen immer wieder diesen Hinweis darauf. Ja, es geht auch um die Vergütung.
Auf jeden Fall ist ein ganz zentraler
Ja.
Punkt. Ja, also wir verlinken euch ja die ganzen Rechtsgrundlagen, diese Leitlinie Nummer 2 und so weiter. Ich denke, Trace können wir auch verlinken. Da sind wir jetzt nicht ins Detail reingegangen bisher bei Trace 2, aber ja, das gibt ja das Ganze auch nur nochmal wieder. Lest euch einfach auch mal durch, damit ihr da an der Stelle ein besseres Gefühl dafür kriegt, was diese Regelung bezweckt und wie sie dann auch konkret ausformuliert ist. Ja? Und ja, gibt es jetzt zu diesem Punkt noch was Wichtiges? Fällt dir noch was ein, Sascha? Oder sollen wir zu diesem ganz ominösen Thema mit faire Zug
Was wir ja
übergehen?
auch immer wieder haben, dass ja gar nicht aufgezeichnet wird, das haben wir ja auch sehr häufig immer noch, dass gar keine Nachträge gemacht werden. Auch hier muss man natürlich immer wieder hergehen und sagen, dass die Nichtaufzeichnung von Tätigkeiten einen Verstoß darstellt gegen den Artikel 34 der Verordnung 165/2014. Und ja, ist eben Bußgeld bewährt, aber wird natürlich auch als schwerer Verstoß eingestuft, was ja auch nachteilig ist.
Sehr schwerer Verstoß sogar, glaube ich.
Richtig, ein sehr schwerer
Sehr
Verstoß,
schwer.
genau. Ja, 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 ja,
Ja,
ja,
also wir
genau.
sind wieder in dem Spannungsfeld. Das ist ja jetzt mehrfach durchgeklungen. Was ist die gesetzliche Theorie? Wo ist die praktische Anwendung? Dann natürlich der Punkt, habe ich ja auch angesprochen und du auch. Wissen die Behörden, egal ob sie auf der Straße oder im Betrieb kontrollieren, A, erstmal von der Regelung, B, sind sie willens, Fragen zu stellen, zu hinterfragen, wie sieht es jetzt eigentlich aus? Ja? Und das ist ja auch immer unser Problem. Wir erzählen hier die wildesten Dinge und in der Praxis draußen kommt ein Fahrer fünfmal in die Kontrolle oder es findet eine Betriebskontrolle statt und die Themen, die mir hier ansprechen, sind da gar nicht thematisiert worden. Ja, das kann sein, weil eben, wie angesprochen, das Kenntnisniveau beziehungsweise auch die Ressourcen, die aufgewendet werden können, auch zum Beispiel in der Betriebskontrolle, sind natürlich limitiert. Und dann fallen manche Dinge unter den Tisch. Aber wie
Ja,
gesagt,
aber davon können
denkt,
wir ja auch nicht ausgehen,
nein, nein,
weil
können wir
dazu müssten
nicht.
wir ja,
Wir
dazu müssten wir ja jeden Kontrollbeamten fragen, wie er das sieht. Ich meine, ich finde es spannend. Ich freue mich auch schon wieder auf die nächste Woche. Da ist ja das Treffen des Deutschen Fahrtenschreiberforums vom 1. bis zum 3.6. Und da sind ja auch einige Kontrollbehörden anwesend. Und da wird ja viel gesprochen. Das meiste ist ja auch in den Pausen. Das ist ja sensationell. Auch da bin ich wieder gespannt, was da in den Gesprächen so rauskommt. Ne? Also, und ich muss auch sagen, unser Podcast, den wir jetzt ja seit Oktober letzten Jahres machen, ich bin ja erstaunt auf die Auswirkungen, die wir mittlerweile haben, wenn man irgendwo hingeht auf eine Veranstaltung. Man wird ja sofort angesprochen, hauptsächlich, ich muss sagen, positiv. Aber es findet sofort ein Gespräch. Also es geht gar nicht mal vielleicht um das Feedback, sondern es geht einfach darum, wie wir diese Themen aufarbeiten, wie wir sie besprechen. Und darauf wird man angesprochen. Und dann, ich habe da noch mal eine Frage. Und das ist Wahnsinn. Also das ist Es ist,
Ja,
das
das
ist wirklich
Wichtige ist,
klasse.
dass wir in Dialog sind über diese ganzen
Genau.
Themen, damit man einfach Transparenz herstellt, dass man Bewusstsein bildet. Weil, wie es ja schon mehrfach angeklungen ist, auch heute, wir müssen von hinten her denken. Wir müssen den Worst Case, dieses Szenario, müssen wir immer auch in den Vordergrund stellen. Und uns gut überlegen, ist das, was ich hier gerade tue, klug, ja, wenn ich es von hinten her denke. Weil, wie gesagt, jeden Tag, wenn ich in Deutschland, dann im direkten Nachbarland XY, es finden täglich Unfälle statt, es kommt zu Personenschäden, es sterben Menschen. Und ist jetzt nicht gesagt, dass man natürlich allein dadurch, dass man diese und jene Regelung einhält, das direkt positiv beeinflussen kann. Aber man kann mit gutem Beispiel vorangehen. Und vor allem, es sind ja immer die nicht harten Folgen, die dann auch noch eine riesengroße Rolle spielen. Die psychischen Belastungen. Ja, also es geht nicht nur darum, dass ich ein Bußgeld zahle oder vielleicht sogar in den Knast gehen muss, wenn ich da richtig Schindluder getrieben habe, sondern ich habe mein ganzes Leben im Zweifel verwirkt, weil ich jede Nacht schweißgebadet aufwache, weil mir irgendwelche Unfallszenen vor im Traum wieder ablaufen. Ja. Und das sind also, deshalb machen wir den ganzen Spaß hier auch, ja, Transparenz, Bewusstseinsbildung. Und dann natürlich mit der Hoffnung, dass sich in der Praxis auch was verändert.
Ja.
So, das war der moralische.
Ja.
Und jetzt kommt noch was ganz Krudes, weil wir sind ja jetzt eingestiegen mit Artikel 9 Absatz 3. Aber wer dann von euch aufmerksam liest, der wird merken, da gibt es auch noch einen Absatz 2 davor. Und der befasst sich letztlich mit der gleichen Thematik. Also ich habe hier auch wieder ein Fahrzeug übernommen oder zurückgelassen. Und da geht es jetzt um die Fragestellung, wenn ich das Ganze mit einem Zug, also diese Strecke zwischen Fahrzeug und Wohnung, wenn ich die mit einem Zug oder einer Fähre zurücklege und wie denn dann diese Zeiten einzusortieren sind, nämlich im Zweifel als Fahrtunterbrechung oder Ruhepause.
Ich bin heute auch mit der Fähre angereist, hatte ich mir gedacht heute
Ja,
Morgen. Hab,
ja, ja.
also wer sich diesen Absatz da hat einfallen lassen, also der weiß ich auch nicht. Also
Ja.
wenn man diesen Absatz mal auseinanderpflückt, dann kommt hier auch wieder die deutsche Geschichte bei raus.
Ja, es ist einfach super duper abartig weltfremd, weil, also ihr müsst euch jetzt folgende Situation vorstellen, oder wir machen jetzt
Man müsste ihnen aber vielleicht noch die Möglichkeit geben, ihre Gedankengänge zu vermitteln. Vielleicht kommt man dann ja auf diese Lösung. Aber wenn man mit den Leuten nicht spricht und wirklich das nur liest, dann denkt man wirklich, da ist irgendwas schiefgelaufen.
Ja, also für mich ist es unter der Überschrift der Vollständigkeit halber, hat man sich da dazu noch geäußert. Aber es ist so krass unrealistisch. Ja? Also wir machen jetzt mal ein Beispiel auf. Ich wohne in Stuttgart. Und jetzt sagen wir mal, die Situation wäre die.
Stuttgart hat DFB-Pokal nicht gewonnen, ne?
Nee, war auch nicht zu
Ja.
erwarten. Aber bei dir in
Okay.
der Region gibt es ja was zu feiern, oder?
Oh, wir
Paderborn ist
haben
nicht so
reichlich
weit
zu
weg von
feiern
dir.
hier. Wir haben reichlich zu feiern
Ja.
hier. Okay.
Also, nee, weiter vorne. Es geht also darum, ich mache jetzt diese Strecke mit einer Fähre oder einem Zug. Und auch hier, erinnert euch an die vorige Folge, geht es darum, dass dann diese Reisezeiten nur dann als Erholungsphase, sage ich jetzt mal, gewertet werden können, wenn ich in diesem Zug oder dieser Fähre eine Schlafkabine, eine Schlafkoje oder einen Liegewagen, zu denen also Zugang habe. So, jetzt müssen wir uns vorstellen, wir gehen zu dir in die Ecke
Habt ihr
Mülheim.
in Stuttgart eine Straßenbahn?
Ja,
Wahrscheinlich, ne?
natürlich.
Ja. Habt ihr schon mal einen Liegewagen gesehen?
Nee, auch Schlafkojen gibt es da wenig drin. Aber
Okay.
auch wenn ich jetzt sage, ich nehme einen Regionalexpress oder ein Intercity, auch dort werde ich keinen Liegewagen finden, sondern das gibt es dann halt noch ein paar Nachtzüge, aber das machen ja heutzutage auch nur noch ausländische Bahnanbieter. Ich glaube, die Deutsche Bahn hat sich mehr oder weniger komplett aus dem Thema verabschiedet, vielleicht noch nach Sylt oder so. Ich weiß es nicht, ist auch wurscht, weil es ist so weltfremd, dass ich behaupten kann, ich mache, und warum ist es weltfremd? Es geht um den Weg zwischen Wohnung und Übernahme- oder Zurücklassenspunkt des Fahrzeugs. Und das soll mir noch mal eine erklären. wo dieser Einzelfall sein soll, wo jemand sein Fahrzeug an einem Bahnterminal oder einem Fährhafen abstellt oder übernimmt und wo seine Wohnung auch direkt an einem Bahnhof oder einem Fährterminal liegt. Weil das müsste ja der Fall sein, damit ich von dieser Regelung irgendwie profitieren kann. Bei andernfalls, also wenn ich jetzt sage, ich bin jetzt in Stuttgart und ich übernehme mein Fahrzeug in Wien und da gibt es einen Nachtzug, wo ein Liegewagen drin ist, habe ich ja trotzdem die Situation, dass ich erstmal von meiner Wohnung, die nicht am Hauptbahnhof in Stuttgart liegt, zum Hauptbahnhof kommen muss und da nehme ich dann die U-Bahn und die U-Bahn bedeutet, da fahre ich zwar nicht selber, ja, weil ich bin ja nicht der Bahnfahrer hier, der Straßenbahnfahrer. Aber ich werde befördert, also beginne ich daheim mit Bereitschaftszeit. Und damit ist die ganze Regelung in der Tonne, weil bis ich dann in Wien angekommen bin, ist der Arbeitstag auf jeden Fall erledigt.
Du bist aber auch ein Erbsenzähler, du glaubst, ey.
Ja, ist meine
Aber
Kerneigenschaft.
das liegt ja nicht da, das liegt ja einfach daran, wie es geschrieben ist.
Ja.
So, und wenn du das, was da in irgendeiner Art und Weise geschrieben ist, wenn du das auseinandernimmst, dann kommst du automatisch auf solche Beispiele
Ja.
und zerstörst das ganze Ding und sagst, ey, welche Drogen habt ihr denn genommen?
Ja, man muss ja den Anwendungsfall mal suchen. Wir müssen ja so tief reingehen, weil wir die Aufgabe haben, anderen zu vermitteln, was im Gesetz steht. Und wenn ich das dann tue und mir dann Gedanken mache, ja, wo ist denn da ein Anwendungsfall für das Ganze, dann ist das für mich das Paradebeispiel für eine absolute Unanwendbarkeit, weil so eine Situation kann es letztlich, also ja, es kann einen Menschen geben oder zwei, die das hinkriegen, die sagen, ich wohne, das gibt es ja auch in vielen Kommunen, wohne am Wasser, ja, ich wohne am Fährterminal und
Ja, einer links und
kann,
einer rechts daneben. Also haben wir schon mal zwei Leute vielleicht.
ja, und kann dann, habe einen Abstellort des Fahrzeugs ungleich der Betriebsschildes auch direkt an einem Fährterminal oder halt an einem Bahnhof liegt. Also es ist für
Den
mich absolut
zu treffen, dann
unvorstellbar.
kannst du aber auch lieber Lotto spielen, glaube ich.
Ja,
Die
ich glaube auch.
Wahrscheinlichkeit, dass du da alle Treffer kriegst, ist wesentlich größer.
Ja, weil auch wenn der zum Beispiel dann noch 500 Meter Taxi fährt,
Ja.
er wird befördert, also ist es
Ja.
Bereitschaftszeit, also ist das ganze Ding in der Tonne. Ja? Also das wäre ja vielleicht jetzt mal die Aufgabe für die Zuhörenden. Ihr schreibt uns an kontakt@tarocast euer individuelles Beispiel, wo ihr mit einer Fähre oder einem Zug zum Fahrzeug anreist, in dem aber ihr einen Liegewagen, eine Schlafkoje oder eine Schlafkabine zur Verfügung habt. Ja, also nicht im Fahrzeug, sondern in dem Zug oder in der Fähre. Und dann kriegt ihr eine Tarocast-Tasse geschenkt, wenn ihr das Praxisbeispiel liefert. Ja.
Oh, okay.
Ja, die
Voilà.
muss dann Sascha nachproduzieren.
Ja, aktuell haben wir, gibt es zwei.
Ja, die
Es sei denn,
limitierte
du hast deine schon
Sonderedition.
runtergeschmissen.
Nein,
Vielleicht sollten wir da mal in Produktion
da war ich
gehen.
vorsichtig. Ja, also das
Ja.
Thema haben wir jetzt. Ich weiß nicht, hast du noch einen Punkt dazu, weil ich finde es einfach
Nein,
lächerlich.
schreibt uns auch, wenn es zu komplex ist. Also wenn es darum geht, dass man sagt, okay, wir möchten eigentlich noch eine konkretere
Ja.
Antwort haben oder wir möchten einfach mal diskutieren in irgendeiner Art und Weise, macht das bitte. Es ist für uns ja auch immer spannend,
Ja.
ne, das herauszufinden. Aber ich habe auch jetzt schon wieder so ein oder zwei Punkte genommen für nächste Woche, die man vielleicht mal innerhalb des Deutschen Fahrtenschreibersforums mal klären könnte oder mal nachfragen müsste vielleicht. Ja.
Ja, also vor allem durch das halt mit der EU-Osterweiterung, das ganze Mobilitätspaket hat sich ja letztlich darauf kapriziert. Diese Entwicklungen im Markt, die sich durch die Osterweiterung ergeben haben, gewissermaßen einzufangen und zu kompensieren, eben die negativen Aspekte für den Arbeitnehmerschutz. Und da muss man sagen, da hat man über diese Regelung hier im Artikel 9 meines Erachtens zu leichtfertig ist man da drüber gegangen und hat die letztlich stehen lassen, wie sie vorher auch war. Weil, also, ihr könnt ja mal aus eurer Praxis das Ganze beurteilen, wenn ihr Einblick habt in verschiedene Unternehmen oder wenn ihr selber Fahrer seid, guckt mal einfach durch die Bank eurer Kollegen, wie viele von denen haben tatsächlich diese Situation, dass sie diese 3 plus 1, 2 plus 1, 6 plus 2 Modelle arbeiten und dann regelmäßig nach Hause fahren. Ja, also ich bin der Überzeugung, jetzt mal ausgenommen vielleicht von ein paar Bergverkehrsunternehmen, aber bei nahezu allen Frachtführern, die jetzt mehr als 3, 4 LKWs haben, wird man diese Situation antreffen. Und das ist einfach eine völlig weltfremde Regelung, zu sagen, ich orientiere mich am Standort des Fahrzeugs und nicht an der zurückgelegten Strecke. Also es muss sich doch, wenn wir ehrlich zueinander sind, wenn es um Straßenverkehrssicherheit geht, wenn es um Arbeitnehmerschutz geht, kann doch letztlich nur die zurückgelegte Zeit, also die Distanz in dem Fall, maßgeblich sein dafür, wie ich diese Distanz bewerte von der zu erfassenden Tätigkeit dafür. Also es ist meine feste Überzeugung,
ja, das wird auch Sinn machen.
Nur daran orientieren sollten und nicht an der Frage, steht es jetzt irgendwo auf dem Parkplatz, das Auto am Straßenrand, oder steht es auf dem Betriebsgelände? Das kann doch nicht der entscheidende Punkt sein.
Ja. Nein, das würde schon Sinn machen.
Hm?
Ist wirklich die Distanz als Anhaltspunkt zu nehmen oder im Zuge der Distanz zu begrenzen.
Ja.
Das ist notiert.
Nimmst du es mit, ja?
Ich nehme es mit nach Berlin.
Ich nehme es mit.
Du kannst es ja auch mitnehmen.
Ich versuch's.
Dann haben wir da wieder was.
Ja.
So ja, wo wir so schon genug haben, ne?
Ja, die Themen sind mannigfaltig und die Anzahl der ungeklärten Rechtsbegriffe wird auch nicht geringer. Aber ja. Nee, also ich finde vor allem unter Sicherheitsaspekten und vor allem um das zu kompensieren, was sich da in den letzten Jahrzehnten entwickelt hat, in den Beschäftigungsmodellen sollte man diese Regelung tatsächlich, die müsste eigentlich prioritär behandelt werden, weil da geht es wirklich um Sicherheit, da geht es um Schutz der Arbeitnehmer.
Ist ja auch beschrieben in den Zweckbestimmungen. Überall Verkehrssicherheit ist immer der oberste Punkt. Wir haben sicherlich andere Ziele noch, die erreicht werden wollen sollen. Aber das oberste Ziel ist doch immer die Verkehrssicherheit.
Ja. Selbst bei der Führerscheinreform.
Und das war ja auch der Punkt bei den Wohnmobilen, ne? als das ja so da war. Es ging nicht um Gewerblichkeit, es ging um den Zweck der Verkehrssicherheit.
Ja.
Das haben die Leute irgendwie nicht verstanden. Alles, ja, was hinterher kommt, da könnten, haben wir ja drüber gesprochen und das war fragwürdig und so weiter und so fort. Aber erstmal ging es doch darum, wir wollen die Sicherheit erhöhen. Und das kann ja nicht schlecht sein.
Nee.
Wobei, wenn ich jetzt wieder, ja, jetzt fällt mir gerade wieder die Führerscheinreform ein, aber das ist auch nicht unser Thema.
Nee.
Ob da die Sicherheit, ob das gefördert wird dadurch. Aber anderer Punkt, ist nicht unsere Branche quasi.
Ja, also nur um noch einen kleinen Aspekt aufzubringen, weil wir ja in der vorigen Folge die faire Zugregelung hatten, die ja auch im Artikel 9 stattfindet. Da sieht man auch hier schon wieder das Spannungsfeld. Ja, ich gebe da ganz viel drauf, wo ich Sonderregeln schaffe, dass ich eben flexibler bin. Aber das sind dann am Ende des Tages alles Regelungen, die Verkehrssicherheit nicht erhöhen. Also die faire Zugregelung ist schön, dass ich sie habe, weil ich dadurch besser meine Tour planen kann und umsetzen kann. Aber wenn ich es rein unter Sicherheitsaspekten sehe, ist es ein völliger Wahnsinn, weil wir haben es ja beschrieben in der vorigen Folge. Es kann ja sein, ich habe da 3 Stunden Erholungsphase, dann habe ich eine halbe Stunde Arbeit, dann habe ich 4 Stunden Erholungsphase und dann habe ich wieder eine halbe Stunde Arbeit und dann habe ich wieder 3, 4 Stunden, 5 Stunden Erholungsphase. Ja, also das kann ja sein. Das ist alles in Ordnung. Ob das der Straßenverkehrssicherheit zuträglich ist, da brauchen wir, glaube ich, nicht lange rumdiskutieren. Das heutige Thema genauso.
Für mich haben wir sowieso in vielen Bereichen haben wir so, wo ich sage, naja, das widerspricht sich ja alles.
Ja, die Bereitschaftszeit selber ist auch noch so ein Riesenthema. Ja, dass ich der hinterm Steuer eines 40-Tonners sitze, da darf zwischen Arbeitsbeginn und Arbeitsende bis zu 15 Stunden liegen. Und bei einem Büromitarbeiter, da gucken wir aber, dass der dann nach 11 Stunden Anwesenheit spätestens zu Hause ist.
Ja.
Passt auch nicht zusammen.
Nein, das
wir
haben wir
die
immer
Welt
wieder.
Nicht retten vor sich selber.
Nein, das haben wir. Ich habe es jetzt erst gerade wieder gehabt, ein Hinweis von einem Fahrer, er sei geblitzt worden mit 86
Und da geht es dann auch um den Geschwindigkeitsbegrenzer. Er sagte, der ist bei 89, ist der, dann schaltet der ab.
Mhm.
Naja, das ist die Technik. Aber wie schnell darfst du eben in Deutschland mit entsprechendem Fahrzeug fahren? Maximal 80 km/h. Und wenn dein Geschwindigkeitsbegrenzer auf 89 eingestellt ist und sie blitzen dich, 3 km/h Toleranz abziehen, bist du bei 86 und dann zahlst du ihm. Für mein Verständnis gibt es da schon sehr, sehr viele Widersprüche. Entscheidend ist, dass die Leute es auch mal, dass sie auch mal drüber nachdenken, über diese Widersprüche, finde ich. Also ich gebe in den Schulungen viele Beispiele oder einige Beispiele dazu, auch die Sache mit dem Geschwindigkeitsbremse. Aber auch die 1-Minuten-Regelung haben wir mal drüber diskutiert.
Mhm.
Oder auch im Bereich Ladungssicherung gibt es so die ein oder andere Fragen. Und ich möchte einfach, dass die Leute einfach das mal, sie nehmen das immer nur so hin und denken gar nicht drüber nach, was das eigentlich bedeutet. Ja, und das möchte ich eigentlich, dass die Leute einfach mal bewusst drüber nachdenken. Manche Sachen sind gut, dass sie technisch möglich sind, gar keine Frage. Aber im Zusammenhang mit einer rechtlichen Grundlage passt es häufig nicht, meiner Meinung nach.
Ja, und es ist immer das Gleiche. Der Gesetzgeber kann nicht jeden Einzelfall regeln und er kann nur das und er kann nur hier und die Welt ist bunt und alles gut, aber wir haben jetzt wieder ein Stück weit mehr Transparenz über das Thema hergestellt und genau deinen Punkt zuletzt einfach anregen, macht euch mal Gedanken, vor allem wenn ihr in einer verantwortlichen Position seid in dem Unternehmen, wollt ihr euch am Ende des Tages den Schuh anziehen, wenn es da zu einem Ereignis kommt, wo jemand geschädigt ist, wo jemand gestorben ist, und vor dem Hintergrund sollte jeder sich überlegen, ob man nicht eine Regelung schafft, sofern man noch keine geschaffen hat, die eben dieses Thema Artikel 9 Absatz 3 auch hinreichend würdigt. Ja? Weil am Ende findet immer eine peinliche Befragung statt durch die Behörden, durch die Staatsanwaltschaften in solchen Fällen. Und ja, wie gesagt, das ist nur der harte Teil, Bußgelder, sonstige Strafen. Aber ich gehe damit nach Hause, dass jemand zu Schaden gekommen ist, dass jemand sein Leben verloren hat und so weiter. Und das sollte eigentlich der maßgebliche Punkt sein, dieses Ereignis gar nicht, also das in der eigenen Macht Stehende zu tun, um diese Situation erst gar nicht entstehen zu lassen, ja, soweit man das beeinflussen kann. Dazu sollte unsere heutige Folge dienen, in diesem Bereich Bewusstsein zu schaffen. Und ich würde jetzt sagen, Sascha, dass wir uns freuen, wenn jemand dieses Beispiel findet für diese Fähr- oder Zugüberfahrt.
Ja.
Und ansonsten auch alle anderen Fragen und Anregungen und Kritik an kontakt@tachocast.de sendet.
Ja.
Weil ich denke, wir haben das Thema jetzt erschlagen.
Ja. Wir sehen uns ja nächste Woche. Ich freue mich.
Ich auch.
Gut, ob man es 3 Tage aushält, das wissen wir noch nicht, aber.
Ja.
Aber wir sehen uns erstmal.
Genau.
In Berlin.
So machen wir das.
Mit vielen anderen netten Leuten. Ja. Wird eine tolle Veranstaltung.
Genau, insoweit schon mal die Ankündigung. Wenn alles normal läuft, müsste die nächste Folge sich als Rückbetrachtung dieser Veranstaltung dann ausprägen. Also da werden wir euch dann, wie gesagt, wahrscheinlich in der nächsten, vielleicht auch erst in der übernächsten Folge ein bisschen berichten, was wir in Berlin besprochen haben, was gut war, was schlecht war, was besser werden kann. Und ja.
Alles klar.
In dem Sinne,
Götz,
gute Zeit.
Ja, wünsche ich auch. Und wie gesagt, wir sehen uns, aber wir hören uns also so vorher noch. Und euch allen alles Gute und vielen Dank fürs Zuhören.
Allzeit gute Fahrt. Bis bald.
Bis bald.
Ciao.
Tschö. Das war der Tachocast. Die heutige Folge wurde unterstützt von Jorla, ihrem Komplettanbieter für Logistik- und Telematiklösungen. Jorla, Changes for a Better Future. Jetzt informieren unter jorla.de.